Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir erheben uns und hören den Predigttext aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 2. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Oder die neue Übersetzung, und ihr Verderben schläft nicht. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor, und ihr Verderben schläft nicht. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie zum Gericht aufbewahrt werden. Und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte mit Noah, dem Prediger der Gerechtigkeit, nur 8 Menschen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und hat die Städte Sodom und Gomorra in Schutt und Asche gelegt und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt für die Gottlosen in späteren Zeiten. Und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Wandel. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre unrechten Werke. Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben, in unreiner Begierde und die Macht des Herrn verachten. Frech und eigensinnig schrecken sie nicht einmal davor zurück, himmlische Mächte zu lästern, wo doch nicht einmal die Engel, die größere Stärke und Macht haben, ein Urteil wegen Lästerung gegen sie vor den Herrn bringen. So lesen wir 2. Petrus 2. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen.
Amen.
Wir nehmen Platz. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, was erwarten Sie von einem Prediger des christlichen Glaubens? Sie werden vielleicht sagen, dass er das Evangelium verkündet. Wenn wir aber hier hören, was für ein Vermächtnis der Apostel Petrus mitgibt, müssen wir die Antwort etwas weiter fassen. Die Aufgabe des Predigers ist es, das ganze apostolische Wort weiterzugeben. Und das ganze apostolische Wort enthält nicht nur das Evangelium, die Frohbotschaft, sondern auch Gesetz und Gericht. Eine Drohbotschaft, eben die, für die, die sich dem Evangelium widersetzen. Das apostolische Wort enthält also auch die Stücke, um die man lieber einen Bogen macht. Und mit diesem Text ist uns jetzt diese Botschaft aufgetragen. Vergessen wir nicht, unser Brief ist das Vermächtnis des Apostels vor seinem Dahinscheiden. Es ist todernst. Und mehr noch, es ist das Zeugnis eines Märtyrers. Wir empfangen die Heilige Schrift überhaupt zu einem großen Teil aus der Hand von Märtyrern. Beim Neuen Testament ist es vermutlich insgesamt so. Und es ist ein Kennzeichen biblischer Weisheit, dass sie mit den Jahren nichts an Aktualität verliert, sondern noch dazu gewinnt. Bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Vom zweiten Brief des Apostels Petrus haben wir in den letzten Predigten das erste Kapitel gehört und wir haben darin vom Wort gehört, das die Gemeinde trägt, das gewiss ist. Erinnern, erleben und erkennen. So habe ich die Botschaft beim letzten Mal zusammengefasst. Heute kommen wir also ans zweite Kapitel und es geht um das Wort, das die Gemeinde verführt. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, sagt der Vers 1. Wenn wir die letzten Verse, die voranstehen, noch dazu nehmen, wird ganz klar, dass die Gedanken des Petrus immer noch bei den Propheten des Alten Testaments sind. Ich füge hier einen kleinen Nebengedanken ein. Das, was Sie hier als Abschnitt haben, also neues Kapitel, neuer Vers, das hatten die ersten Leser nicht. Für die sah das so aus. Da ging alles ineinander über. Es gab nicht einmal die Leerzeichen zwischen den Wörtern. Ja? Und hier beginnt unser Predigttext an der letzten Zeile, hier am Anfang. Also die Gliederung mussten sich die Leser schon selber bilden. Und es ist klar, dass Petrus immer noch bei den Propheten des Alten Testaments gedanklich steht, von denen er sagte, die haben nicht aus eigenem Willen geweissagt, sondern getrieben vom Heiligen Geist. Sie gaben dem Volk Israel damals und der Gemeinde heute das tragende Wort. Und schon damals wurde dieses tragende Wort in Frage gestellt durch ein verführendes Wort, durch den Widerspruch der falschen Propheten, durch den Widerspruch der ungläubigen Könige und der bequemen Priester und so weiter. Dafür gibt es so viele Beispiele, dass ich eine lange Liste machen könnte. Ich greife nur ein markantes Ereignis heraus. Vielleicht haben Sie schon einmal das Buch des Propheten Jeremia gelesen. Er musste weissagen, dass Israel bald ins Exil gehen würde, weil es sich in seiner Unmoral als unwürdig für das gelobte Land erwiesen hatte. Wir hören aus Jeremia 6, wie Jeremia sagt, ach, mit wem soll ich noch reden, mit wem soll ich Zeugnis geben, dass doch jemand hören wollte. Aber ihr Ohr ist beschnitten, sie können es nicht hören. Siehe, sie halten des Herrn Wort für Spott und wollen es nicht haben. Darum bin ich von des Herrn Zorn so voll, dass ich ihn nicht zurückhalten kann. So schütte ihn aus über die Kinder auf der Gasse und über die Schar der jungen Männer. Denn es sollen alle Mann und Frau, Alte und Hochbetagte, gefangen weggeführt werden. Und am Ende stellt er dar, dass Propheten und Priester mit Lüge umgehen, Vers 14, und heilen den Schaden meines Volks nur obenhin, also nur oberflächlich, indem sie sagen, Friede, Friede, und ist doch nicht Friede. Er kündigt an, ihr habt euch des Landes als unwürdig erwiesen, ihr werdet es wieder verlassen müssen. Und dann wurde Jeremia noch konkreter und sagte genau voraus, dass Israel für 70 Jahre ins Exil gehen müsse. Auch alle heiligen Geräte des Tempels würden nach Babel verschleppt werden. Diesem Jeremia trat dann ein gewisser Hanania gegenüber, der äußerst publikumswirksam predigen konnte. Didaktisch geschickt machte sich dieser Hanania ein hölzernes Joch, legte sich über die Schultern, trat vor König und Volk und demonstrierte, also er zerbricht das hölzerne Joch und sagt, ebenso will ich zerbrechen das Joch Nebukadnezars, des Königs von Babel, ehe 2 Jahre um sind und es vom Nacken aller Völker nehmen. Hanania sagt also, es gibt keine lange Krise, nichts mit 70 Jahren, es werden überschaubare 2 Jahre sein. Eine falsche Prophetie, für die dreist der kostbare heilige Name des Herrn in Anspruch genommen wird. Das ist genau der Konflikt der Dogmen, der Widerspruch der menschlichen Ansprüche. Hanania redete, was den Mächtigen gefiel, und unserem guten Jeremia fiel an dieser Stelle nichts mehr ein. Der gleiche Vers geht dann weiter und sagt, und der Prophet Jeremia ging seines Wegs. Der wusste nichts zu sagen. Ja, Hanania war rhetorisch so überzeugend, dass der wahre Prophet nur noch davongehen konnte. Doch Gott wacht über sein Wort und spricht erneut zu Jeremia. Und wir lesen hier die Botschaft, die Jeremia dann ausrichten sollte. Geh hin und sage Hanania, so spricht der Herr, du hast das hölzerne Joch zerbrochen, aber du hast nun ein eisernes Joch an seine Stelle gesetzt. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, ein eisernes Joch habe ich allen diesen Völkern auf den Nacken gelegt, dass sie untertan sein sollen, Nebukadnezar, dem König von Babel, und ihm dienen, und auch die Tiere habe ich ihm gegeben. Die Herrschaft dieses grausamen Königs wird also so umfassend sein, dass Mensch und Tier betroffen sind. Vers 15. Und der Prophet Hanania sprach zum Jeremia sprach zum Propheten Hanania: Höre doch, Hanania, der Herr hat dich nicht gesandt, aber du machst, dass dies Volk sich auf Lügen verlässt. Darum spricht der Herr: Siehe, ich will dich vom Erdboden nehmen, dies Jahr sollst du sterben, denn du hast sie mit deiner Rede vom Herrn abgewendet. Und tatsächlich, Vers 17, und der Prophet Hanania starb im selben Jahr, im 7. Monat. Wer den heiligen Namen Gottes für seine Karriere und für sein Ansehen vor König und Volk missbraucht, verfällt dem Gericht. Das Volk auch, das gerne auf Lügenpropheten hört, verfällt ebenfalls dem Gericht. Sollte es heute anders sein? Und Petrus sagt, so wie es damals war, muss es auch bei euch sein. Darum wird im Bilde gesprochen aus dem hölzernen Joch der babylonischen Gefangenschaft ein eisernes, noch unbarmherzigeres Joch. Und von hier aus verstehen wir jetzt, woran Petrus denkt, wenn er sagt, es waren falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Die Propheten damals, die Lehrer heute, stehen hier nebeneinander, im Guten wie im Bösen. Den Hanania ereilte ein rasches Verderben. Petrus ist gewiss, ein rasches Verderben, jedenfalls nach der göttlichen Zeitrechnung, wird auch die Irrlehrer unserer Gegenwart ereilen. Wie werden sie so plötzlich zunichte, tröstet sich der Beter des 73. Psalms. Du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum verschmäht wird, wenn man erwacht, so verschmähst du, Herr, ihr Bild, wenn du dich erhebst. Wir haben nun aus diesem reichhaltigen ersten Vers die Gewissheit und die Schnelligkeit des Gerichts über die Irrlehrer geschöpft. Aber damit ist die Botschaft des Verses nicht erschöpft. Ich möchte noch zwei weitere Aspekte herausstreichen. Das erste, also hier in der Zählung Nummer 3, Paulus geht völlig unbekümmert davon aus, dass sich die alttestamentlichen Verhältnisse in der heutigen Gemeinde fortsetzen. Neben die Falschpropheten aus dem Alten Testament setzt er die Irrlehrer der Gegenwart. Und so zieht er dann noch weitere Beispiele von den ersten Blättern der Bibel heran. Ganz unbekümmert davon, dass ein paar tausend Jahre dazwischen liegen. Für uns Heutige muss es möglichst aktuell sein, zeitnah. Die Zeitungen der letzten Wochen haben wir längst im Altpapier entsorgt. Aber dem Apostel war der zeitliche Abstand bei Gottes Wort egal, denn er wusste mit Paulus, Römer 15, was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Was aktuell, was gültig ist, wird also nicht vom zeitlichen Abstand her bestimmt, was möglichst modern ist. Nach dem Motto, je neuer, desto besser. Das ist nur Fortschrittsglaube. Die biblische Nahrung aber hat kein Verfallsdatum wie unsere Eierschachtel. Im Gegenteil, je länger die Zeit voranschreitet, desto drängender wird es, weil das Gericht bevorsteht, in dem alles Verborgene ans Licht gebracht wird. Was gültig ist, entscheidet sich nicht am Alter, sondern an der Quelle. Was Menschen erdichten, veraltet und vergeht. Was Gott in seinem Wort geschrieben hat, ist ewig aktuell, ja, wird immer aktueller. Schauen wir nochmal den Zusammenhang. Vers 21 vorher. Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das war also hier die Bedeutung des Alten Testaments als bleibende Bedeutung, als vorbildlich für die Gegenwart. Und das letzte hier, Nummer 4, ist die Charakterisierung der Irrlehrer. Und es sind zwei Merkmale. Das eine betrifft den Herrn Christus selbst und das andere ihr Leben. Sie verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. In Offenbarung 5,9 heißt es, sie sangen ein neues Lied, das ist genau das gegenteilige Bekenntnis. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Offenbarung 5, 9 und 10. Ja, hier wird in diesem neuen Lied der erlösten Gemeinde Christus bekannt, dass er mit seinem Blut sie erkauft hat. Das teure Blut Christi hat uns erkauft von Sünde, Tod und Teufel. Und gerade das Blut des Sohnes Gottes wird von den alten und neuen Irrlehrern in seiner Kraft geleugnet, Gott und Mensch zu versöhnen. Die Sühne-Theologie ist so ein Brennpunkt der theologischen Auseinandersetzung. Behauptet wird in alter, aufgeklärter Manier, Gott müsse doch sowieso gnädig sein, weil er ja alles geschaffen hat. Voltaire, der Spötter, schrieb, vergeben, das ist Gottes Beruf. In der Tat vergibt Gott gerne jedem, der bereut. Aber so wie Voltaire und andere Aufklärer das fassen, braucht es zur Versöhnung kein Kreuz. Gott muss doch sowieso gnädig sein. Dass Jesus nicht für unsere Sünden gestorben ist, sondern wegen eines Justizirrtums und dass er nicht Gott ist, diese Behauptungen sind untrügliches Kennzeichen einer Irrlehre, die den Glauben zersetzen und die uns letztlich in den Atheismus führen. Und dazu kommt dieses zweite Kennzeichen, das auch für Augen offensichtlich ist, die theologisch nicht so gebildet sind. Die Irrlehrer erlauben sich Ausschweifungen. Es kommt also nicht nur das Evangelium vom gekreuzigten Gottessohn, der für unsere Sünden starb, unter die Räder, sondern auch das Gesetz Gottes. Also beide Stücke des Wortes Gottes. Petrus nennt konkret neben den sexuellen Ausschweifungen die finanziellen, die Habsucht in Vers 3. Und man wundert sich, warum die Irrlehrer trotzdem Zulauf haben. Aber es ist tatsächlich so. Von den Ausschweifungen werden viele nicht abgeschreckt, sondern geradezu angezogen. Das Wohlstandsevangelium, das Erfolgsevangelium ist durchaus erfolgreich. Und auch der Apostel Johannes hat es in seinem Brief festgehalten, sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet, und die Welt hört sie. Wie sich das Geschmeiß um die Pferdeäpfel sammelt, nach dem Motto, Millionen Fliegen können ja nicht irren, so werden viele von Predigern angezogen, die eine Freiheit des Genießens und des Wellness propagieren, nach der sich viele sehnen. In meinem früheren Umfeld habe ich das manches Mal erlebt. Da kommen junge Studenten an die Universität oder ans theologische Seminar, manche vielleicht aus intellektuell engen Verhältnissen. Und dann erleben sie einen Professor, der cool reden kann und überzeugend darlegt, dass zum Beispiel Sex vor der Ehe nicht unbedingt ein Problem ist. Oder der meint, man könne Gott gefällig schwul oder lesbisch leben. Einem unsicheren, harmoniebedürftigen Zeitgenossen gefällt das. Aber was passiert hier? Gottes Liebe, Gottes Name werden hier zu einem leeren Mantelbegriff, der dann alles umgreifen muss, was man hineinsteckt. Der heilige Gottesname wird zu sündhaften Zwecken missbraucht. Gott aber wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Also, Petrus bestimmt alles, was Irrlehre ist, vom Christusbekenntnis her und vom Leben dieser Irrlehrer her. Kurz gesagt, zeig deinen Jesus, zeig, was deine Lebensmitte ist, und die Bibel zeigt dir deine Zukunft. Aber ich höre schon die Antwort der modernen Zeitgenossen. Hör doch auf. Wir haben doch genug davon, vom mittelalterlichen, inquisitorischen Denken. Willst du die Leute durch deine Glaubensprüfung hindurchführen? Du spielst dich doch zum Richter auf. Was du da machst, ist doch so ein subtiles Framing, ein ganz hinterhältiges und trickreiches Einrahmen durch Sprache. Ich gebe zurück. Nein, ich frame nicht. Das heißt, ich mache keine sprachlichen Tricks. Und vor allem, warum personalisiert ihr es auf mich? Ich bin es ja nicht, der hier urteilt. Es ist die Bibel selbst. Wir entnehmen dem Predigttext ganz eindeutige Kriterien. Und schließlich, dieses Argument, sich zum Richter aufzuspielen, ist gar nicht so postmodern. Abgesehen davon, wenn es an die Steuererklärung oder an die Verkehrsregeln geht, dann ist plötzlich wieder alles ganz eindeutig. Nur wenn es um die biblische Ethik geht, da ist man gerne mal postmodern und vieldeutig. Aber dieses Argument, sich zum Richter aufspielen, ist gar nicht so neu. Es ist uralt. Erinnern wir uns an Luthers standhaftes Auftreten vor Kaiser und Reich in Worms am 18. April 1521. Nebenbei bemerkt, das ist 500 Jahre her und das ist nicht viel. Das sind nur etwa 8 Menschenalter. Also denken wir nicht, naja, von vorgestern, es ist gar nicht so lange her. Die Zeit vergeht schnell. Es sind 8 Menschenalter ungefähr. Nach etwa einem Tag Bedenkzeit sagte er dort die bekannten Worte: Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift oder einsichtige Vernunftgründe widerlegt werde, denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da es feststeht, dass sie öfter geirrt und sich widersprochen haben, bin ich durch die von mir angeführten Schriftworte bezwungen. Und solange mein Gewissen in Gottes Wort gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es unsicher ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Mit diesem Bekenntnis waren die problematischen Verhandlungstage für Luther allerdings nicht zu Ende. Die Historiker weisen darauf hin, dass die darauf folgenden Verhandlungen mit der Reichsständischen Kommission eine Woche später für Luther nochmals eine große, ja eine noch größere Versuchung darstellten. Dem Martin Luther wurden für einen Kompromiss völlige Rehabilitation und Schutz versprochen. Der Kaiser würde sich auch beim Papst dafür einsetzen, dass das Gute von Luthers Schriften erhalten bliebe. Der kaiserliche Verhandlungsführer, der Humanist Fehus, wandte dabei ein Muster an, das man erstmal durchschauen muss, um nicht darauf hereinzufallen. Und das Muster war dieses brüderliche, gnädige Erinnern. Das klingt gut, aber es war so gemeint, dass nur Luthers Verhalten, aber nicht die eigentlichen Sachfragen zur Erörterung kamen in diesen Verhandlungen. Fehus behaftete Luther bei seiner Verantwortung für die Einheit der Kirche. Du darfst doch, sagte er Luther, mit deinen Meinungen und deinen Thesen, die du überall, sogar auf Deutsch ausstreust, die Einheit der Kirche nicht gefährden. Man spielt also hier die Einheit der Christenheit gegen die Bindung des Gewissens an die Wahrheit aus. Johannes Pflaum schreibt dazu, man wollte die Autorität der Schrift durch Gefühle und Empfindungen im zwischenmenschlichen Bereich relativieren. Der Lutherbiograf Martin Brecht weist darauf hin, dass die beiden Verhandlungsführer sich völlig im Klaren darüber waren, Luther nur zu Konzessionen, also zu Zugeständnissen bewegen zu können, wenn er, Luther, seinen Grundsatz der Schriftbindung aufgeben würde. Auch heute erleben wir, anstatt dass man Sachfragen diskutiert, sagt man, so kann man nicht miteinander umgehen. Versteht mich nicht falsch. Auch jeder, auch ich, möchte höflich behandelt werden und die Schrift fordert zu Recht dazu auf, dass wir eine milde Art an den Tag legen sollen. Auch Petrus im ersten Brief. Aber wenn sich das Gespräch bei den Stilfragen erschöpft, stirbt die Theologie. Wenn die theologische Diskussion abgeschnitten wird mit dem Hinweis auf psychosoziale Bedürfnisse oder weil sich andere beleidigt oder kritisiert fühlen oder auch nur fühlen könnten, stirbt die Theologie und das Glaubensbekenntnis. Dann ergeht es den Theologen nicht anders als Winnetou. Weil es sein könnte, dass sich jemand beleidigt fühlt, werden Winnetou-Bücher Karl Mays vom Verlag zurückgezogen. Ich frage mich, ob damit die Debatte um kulturelle Identitäten nicht derart offensichtlich in ein dümmliches Extrem gefallen ist, dass der Unwille in der Bevölkerung gegen einen solchen Journalismus nun übermächtig sein müsste. Aber die Leidensfähigkeit der Deutschen, fürchte ich, kennt mal wieder keine Grenzen. Ob sich theologische Literatur heute vielleicht auch deshalb so schlecht verkauft, weil man eben nicht mehr aus der Wohlfühlecke herausgerufen werden will? Das Harmoniegesäuse, die Sorge um die Einheit von Kirche und Gesellschaft lässt die Menschen die Wahrheit im Miteinander suchen, statt das Miteinander in der Wahrheit. Man sucht die Wahrheit im Miteinander, statt das Miteinander in der Wahrheit. Und dazu aber braucht man keine dicken Bücher mehr. Dazu braucht man eigentlich überhaupt keine Bücher mehr. Schon gar keine Bibel, die einen wieder vor die Entscheidung stellt, wie man es mit der Wahrheit hält. Petrus sagt uns, wirkliche, das heißt geistgewirkte Einheit, ist auf dem Weg der Wahrheit, Vers 2, zu suchen, nicht auf dem Weg der Einheit. Wirkliche Einheit ist auf dem Weg der Wahrheit zu suchen, nicht auf dem Weg der Einheit. Das Leugnen des Herrn, der sie erkauft hat, und das ausschweifende Leben, das sind also die Kennzeichen derer, die in die Gemeinde kommen werden. Zweimal betont Petrus, dass Gott sich ihre Irrlehren nicht lange gefallen lassen wird. Ein schnelles Verderben, nennt er in Vers 1. In Vers 3, ihr Verderben schläft nicht. Um das zu illustrieren, bringt er noch drei Beispiele aus der frühesten Geschichte der Menschheit. Sie sind chronologisch geordnet, alle aus dem ersten Buch Mose. Das erste erzählt die unglaubliche Grenzüberschreitung, zu der sich einige Engel erdreistet haben. Vers 4. Denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Wir sind nicht ganz sicher, ob Petrus hier an die Erzählung von 1. Mose 6 denkt, wo also sogenannte Gottessöhne sich willkürlich Menschentöchter nahmen, oder ob er eine andere Überlieferung im Blick hat. Ich persönlich halte es für am wahrscheinlichsten, dass er tatsächlich die Erzählung von 1. Mose 6 anführt, nicht ein außerbiblisches Beispiel. Diese Sache von Vers 4 findet sich in ganz vielen kirchlichen Gemälden und Skulpturen abgebildet. Es gibt dazu eine Fülle von dramatischen Darstellungen vom sogenannten Engelsturz. Sie können dann danach mal googeln und sich die Bilder anschauen. Hatten die Leute früher da irgendwie Lust, ein bisschen Gewaltdarstellung? Ich denke, das war nicht die Intention, nicht die Absicht dieser Darstellung. Es ging darum zu zeigen, die Dämonen, die Engel des Teufels und der Teufel selbst, sie werden besiegt. Ihr Gericht schläft nicht. Sie werden verdorben. Sie können uns nichts mehr anhaben. Das geht nur mit einem Kampf, aber der Sieg auf Seite Gottes ist klar. Das zweite Beispiel spricht vom Ende der vorsintflutlichen Welt. Vers 5. Und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein, wörtlich als den achten, Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Noch einmal ein nicht verschont. Das Gericht war unvermeidlich. Alle mussten in den Fluten sterben. Lediglich mit 8 Menschen machte Gott den Neuanfang und sagte ihnen zu, dass ein solches Gericht nicht mehr geschehen würde. Und das dritte Beispiel, Sodom und Gomorra. Vers 6. Und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen würden, und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Also dreimal ein scharfes Gericht. Weder die hohen Engel, noch die große Zahl von Menschen vor der Sintflut, noch die Städte Sodom und Gomorra wurden verschont. Alles das macht es für Petrus sonnenklar, dass Gott auch heute richten wird, sobald er die Zeit dafür gekommen sieht. Und wenn es noch länger dauert, ist das nach Kapitel 3 allein der göttlichen Geduld und Gnade zu danken. Gott geht nicht blindlings, sondern souverän und weise mit seinem Gericht um. Die Geduld des Herrn achtet für eure Seligkeit, werden wir in Kapitel 3 noch hören. Ich habe hier rot markiert im Vers 6 ein Beispiel gesetzt den Gottlosen. Tatsächlich, ein Beispiel für die Gottlosen. Und deswegen haben wir es in der Bibel. Wer sind wir, dass wir diese Texte lieber verschweigen? Auch sie sollen erzählt, auch sie sollen gepredigt werden. Keine falsche Scham für das, was es Gott gefallen hat, zu tun. Auffällig ist auch, dass die Zeitenwende durch Kreuz und Auferstehung Jesu daran offenbar nichts geändert hat. Deswegen können ja diese uralten Beispiele für die Gegenwart angeführt werden. Bei Gott ist keine Veränderung des Wesens eingetreten. Gott war vor Kreuz und Auferstehung Christi heilig und barmherzig wie danach. Aber er war es nachher wie vorher, Kraft des Kreuzes Christi. Die gottversöhnende Kraft des Kreuzes geschah einmal in der Zeit, aber für alle Zeit. Und so ist das Kreuz die Mitte der Geschichte. Wenn die Apostel das Evangelium bezeugen, dann haben sie es trotz der Unterschiede im Opferkult und im Tempel nicht nötig, sich kritisch vom Alten Testament abzusetzen. Wer das tut, bereitet nur dem Antisemitismus den Boden. Ist das Kreuz auch die Mitte deines Lebens, nicht nur die Mitte der Geschichte? Ich darf uns diese liebevolle Einladung Gottes aussprechen. Wird Christus und sein Kreuz auch in deinem Leben die Mitte, dann bekommt alles Sinn. Dann ist deine Welt nicht mehr grau, sondern bunt und froh. Vor allem, wenn du den Herrn Jesus Christus Fundament deines Lebens sein lässt, dann gewinnst du die Ewigkeit. Dann ist die Schuld vergeben und ein neues hat angefangen. Und ganz nebenbei, wie es hier in diesem Text steht, gewinnen wir auch das Mitleiden mit den Verlorenen. Petrus berichtet es hier von Lot, dem die schändlichen Leute viel Leid antaten mit ihrem ausschweifenden Leben. Und er musste es mit ansehen, Tag für Tag, Vers 8 habe ich hier nicht abgedruckt, und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Gestern sind meine Frau und ich beim Stadtfest in Walsrode gewesen und haben einmal am Rande stehend viele Menschen an uns vorüberziehen lassen. Es löst Retterliebe aus. Aber es beelendet auch zu sehen, bei wie vielen man schon äußerlich erkennen kann, dass innerlich etwas nicht stimmt. Lot war von der Unmoral seiner Mitmenschen beelendet, aber er musste, er konnte es ertragen. Bei diesen Gestalten Noah und Lot war offenbar gemeinsam, dass sie versuchten, ihren Mitmenschen die Warnung, also die Drohbotschaft und die Frohbotschaft von der Rettung zu sagen, doch vergeblich. Und an beiden wird die Wahrheit von Vers 9 anschaulich. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Für die, die den Herrn heilig halten in ihren Herzen, ist das der tröstlichste Vers in unserem Abschnitt. Zwar ist das Gericht unausweichlich, aber wenn du den Herrn im Herzen trägst, dann kennt er dich und wird dich erretten von den Versuchungen, von den Irrlehren, die dich nur ausnehmen wollen. Für die Ungerechten ist es ein grausiger Satz, sollte er zumindest sein. Wer hier nicht erschrickt, der trägt die Fäulnis der Gottlosigkeit schon in sich. Das Festgehalten werden für den Gerichtstag ist wieder ein Echo auf den Römerbrief des lieben Bruders Paulus. Ich musste daran denken, weil der bekannte Professor Stefan Hockerts bis letztes Jahr Professor in Hamburg für Immunologie und Toxikologie durch die Corona-Krise und die Verfolgung, die sich gegen seine kritische Forschung richtete, zum Glauben gefunden hat. Heute Nacht hat er auf seinem Kanal einfach den Text von Römer 1 abgedruckt. Darin steht zu lesen vom Dahingeben Gottes für alle Gottlosen, in ihre Unvernunft, in ihre Unmoral. Hockerts kommentiert, das ist ein Text, der aktueller ist, als es die Bild-Zeitung je sein könnte. Es ist schön, ein gestandener Professor kommt zum Glauben und staunt über die Bibel. Er schreibt weiter, es ist erstaunlich, wie gut Paulus die jetzige Zeit beschreibt. Wunderbar. Dieser Professor wusste bis zur Corona-Krise nichts vom Glauben. Und jetzt, nachdem er durch seine Forschungen in Ungnade gefallen ist, merkt er, Gottes Wort trägt. Gottes Wort ist aktuell. Und zu Gottes Wort gehört auch die Botschaft vom Gericht. Ähnliches wäre von der Feministin und eigentlich Atheistin Naomi Wolf zu erzählen. Wenn Sie die Zeitschrift Faktum lesen, können Sie darüber mehr erfahren. Also zu Gottes Wort gehört auch die Botschaft vom Gericht. Zum Beispiel gesetzt für die Gottlosen. Auch dadurch können Menschen zum Glauben finden. Was wäre das für eine trostlose Welt, in der Gott nicht am Ende sein gutes, vollkommenes Gesetz zur Geltung bringen würde. So ist beides unverändert aktuell, das Evangelium und das Gesetz. Lob und Dank dafür. Amen.
Amen.